Abschalten, abschalten. Das war der Ruf auf der Demo. Oder Atomkraft, nein, danke. Das stand schon in den 1980er Jahren auf diesen gelb-roten Aufklebern. Nach der Kernkraftkatastrophe von Fukushima ging es dann mit dem Ausstieg aus der Atomkraft schnell. Beschlossen hatte man den ja schon vorher. In Deutschland zumindest. Und seitdem heißt es, volle Kraft voraus für Wind- und Sonnenenergie, für die Erneuerbaren eben. Hallo, ich bin Birgit Magira, heute zusammen mit meinem Kollegen David Globig. David, aber Totgesagte leben offenbar wirklich länger.
Jedenfalls ist gerade erst wieder lautstark die Werbetrommel gerührt worden für die Kernenergie auf dem ersten Kernenergiegipfel in Brüssel diese Woche.
Ja, das hat so politisch offiziell und global gewirkt. Delegationen aus fast 40 Ländern, politisch Verantwortliche, Menschen aus Firmen, aus der Forschung.
Es sollte auf jeden Fall ein symbolträchtiges Gruppenfoto werden. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation, umgeben von mehreren Dutzend Staats- und Regierungschefs. Und im Hintergrund glänzt das Atomium, das Wahrzeichen der Weltausstellung von 1958 in Brüssel. Einen Tag lang ging es beim ersten Kernenergiegipfel ausschließlich um die Atomkraft als Problemlöser. Darum, dass sie ein ganz entscheidender Faktor im Kampf gegen den Klimawandel sei, dass sich nur mit ihr bis zum Jahr 2050 das Netto-Null-Ziel beim Treibhausgasausstoß erreichen ließe. Der belgische Premierminister Alexander De Croo, Gastgeber der Veranstaltung, verknüpfte die Kernenergie sogar noch mit einem weiteren Thema, das gerade heftig diskutiert wird: künstliche Intelligenz. Wenn wir die Vorteile von KI nutzen wollen, brauchen wir reichlich Energie. Und KI ist wirklich auf beiden Seiten beteiligt. KI wird uns helfen, bei der Energieerzeugung noch sicherer zu werden. Und wir wissen, dass dies ein großes Thema ist im Zusammenhang mit der Kernkraft. Aber wir werden auch Kernkraft brauchen, um KI anzutreiben. Also es ist wirklich miteinander verbunden. Nicht unbedingt das naheliegendste Argument. Aber Belgien gehört zu einer Allianz aus rund der Hälfte der EU-Staaten und anderen Ländern, wie zum Beispiel Japan, die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich für einen raschen Ausbau der Kernenergie stark machen. Sie streben eine Verdreifachung der weltweiten Kapazitäten an. Dafür will man auch Reaktoren renovieren, die schon seit Jahrzehnten am Netz sind. Um die Kernkraft zu stärken und möglichst sogar eine Kernkraft-Euphorie zu entfachen, war die Internationale Atomenergieorganisation nicht besonders wählerisch, was die Partner beim Brüsseler Gipfel anging. Eine der Podiumsdiskussionen wurde zum Beispiel von einer Moderatorin geleitet, die als Korrespondentin der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur vorgestellt wurde. Also einer Agentur, die es mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt. Doch China plant nun mal aktuell die meisten neuen Kernkraftwerke weltweit.
It's a great pleasure and honor to be here at the very first nuclear energy summit.
Und auch als es um Russland ging, das immer noch eine entscheidende Rolle bei der Lieferung von Kernbrennstoffen spielt, auch da wollte Rafael Mariano Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation, in der mittäglichen Pressekonferenz nicht wirklich Position beziehen. Ich würde davor warnen, gute gegen schlechte Kernenergie zu stellen. Ich glaube nicht, dass das förderlich ist für das, was wir im globalen Energiemarkt brauchen. Was ja wohl nichts anderes heißt als, der Zweck heiligt die Mittel. Und Kernenergie ist immer gut, egal woher der Brennstoff kommt. Aber auch die EU ist hier nicht gerade konsequent. Das hat Heinz Smietal, Experte für Atomkraft bei Greenpeace, schon vor Beginn des Gipfels bemängelt.
Es ist schon sehr interessant, dass es bei Kohle, auch bei Öl, sogar beim Gas, wo direkt Pipelines ja nach Europa führen, es gelungen ist, sich weitgehend von Russland unabhängig zu machen. Bei Atom, die Abhängigkeit von der europäischen Atomwirtschaft, aber von Russland so groß ist, dass es zu keinen Sanktionen, ja nicht einmal zu Verhandlungen über Sanktionen kommt.
Man will offenbar nicht zu sehr an den über Jahrzehnte gewachsenen Netzwerken rütteln. Und zu denen gehört eben auch die Föderale Agentur für Atomenergie Russlands, Rosatom. Da haben Teilnehmer auf dem Kernenergiegipfel in Brüssel lieber darauf verwiesen, dass weltweit an neuartigen Reaktorkonzepten gearbeitet wird und an kleinen modularen Reaktoren. So soll die Kernenergie sicherer werden, der Atommüll leichter zu entsorgen und das Ganze auch noch billiger. Denn aktuell verschlingt jedes neue Kernkraftwerk Milliarden. Bei den jüngsten Projekten in Europa haben sich die Kosten im Laufe der Bauzeit jeweils vervielfacht. Deshalb war in Brüssel auch der dringende Wunsch nach EU-Mitteln zu hören.
Im Prinzip ist der Zug abgefahren und jetzt versuchen einige Staaten, sich noch vor diesen Zug zu werfen, um Finanzmittel wesentlich von Erneuerbaren und von der Umstellung auf klimafreundliche Energieversorgung für Atomenergie abzuzweigen.
Sagt der Atomkraftexperte von Greenpeace. Also mit anderen Worten, wer jetzt noch Atomkraft finanziert, fällt der Energiewende und dem Klimaschutz in den Rücken, weil das Geld an anderer Stelle fehlt, nämlich beim Ausbau der Erneuerbaren. So, und hier, lieber David Globig, kommen bei mir jetzt spätestens die Fragezeichen, denn es gibt ja auch die gegenteilige Behauptung, nämlich, dass die Atomkraft wirklich helfen könnte, Klimaziele zu erreichen, weil die ja sauberer sei als Kohle zum Beispiel. Also wer hat jetzt recht?
Also grundsätzlich ist es so, Kernenergie setzt natürlich weniger CO2 frei, als fossile Kraftwerke das tun. Aber alles Weitere muss man dann ein bisschen genauer betrachten und da kommt es drauf an, wer das tut. Und da war natürlich jetzt in Brüssel diese Veranstaltung eine reine Werbeveranstaltung für Kernenergie. Das war ein Treffen von Kernenergie-Fans, von Lobbyisten sozusagen. Und da hat sich niemand wirklich kritisch geäußert. Greenpeace hat das Ganze vor Ort auch schlicht als Nuklearmärchen bezeichnet. Ein Aktivist hat sich vom Konferenzgebäude abgeseilt und ein entsprechendes Transparent gehalten. Letztlich hat die Internationale Atomenergieorganisation versucht, in diesem Fall gemeinsam mit Belgien, das gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat, einer Entwicklung weiter Schwung zu geben, die sich seit einer Weile schon abzeichnet.
Da gibt's ja ganze Länderzusammenschlüsse.
Genau. Vor gut einem Jahr haben 11 EU-Länder eine Nuklearallianz gegründet, um die Atomenergie in Europa auszubauen. Da sind inzwischen noch weitere Länder hinzugekommen. Und dann haben im Dezember in Dubai 22 Länder, nicht nur europäische, sondern zum Beispiel auch Japan, die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate, eine Erklärung veröffentlicht, die vorsieht, dass die Kernenergiekapazitäten bis 2050 verdreifacht werden sollen. Und genau in dieser Richtung ging es jetzt in Brüssel weiter.
So viele Länder, die sich da einig sind pro Atomkraft, hat die nicht doch noch eine Chance?
Das bleibt abzuwarten. Deutschland zeigt ja gerade, dass man auch ohne Kernenergie wegkommen kann von fossilen Energieträgern, wenn man das denn will. Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch, also der gesamten Strommenge, die bei uns verbraucht wird, nicht nur das, was wir über die Steckdose nutzen, dieser Anteil ist im vergangenen Jahr auf über 50% gestiegen. Und den Winter haben wir auch problemlos überstanden, obwohl es ja Unkenrufe gab, dass wir das nicht hinbekommen. Wir haben sogar in den Wintermonaten Strom exportieren können. Aber manche Länder sehen das komplette Umschwenken auf Erneuerbare als den vermeintlich schwereren Weg an und glauben, dass es einfacher geht, wenn man weiterhin auf Kernenergie setzt oder wenn man neu einsteigt oder wieder einsteigt.
Und das heißt konkret Kernkraftwerke bauen. Du hast vorhin schon neuartige Reaktoren erwähnt, kleine modulare Reaktoren. Was hat's damit genau auf sich?
Also neuartige Reaktoren, das heißt in erster Linie, dass sich diese Reaktoren von den Reaktoren unterscheiden, wie sie heute weltweit Standard sind. Der meiste Strom wird mit sogenannten Leichtwasserreaktoren erzeugt, in denen ist gewöhnliches Wasser, zum einen das Kühlmittel, mit dem die enorme Hitze von den Brennelementen wegtransportiert wird und mit dem dann auch der Dampf erzeugt wird, der die Turbinen und damit schließlich die Stromgeneratoren antreibt. Und dieses Wasser hat gleichzeitig auch eine weitere Funktion. Es sorgt dafür, dass die Kernspaltung im Reaktor überhaupt erst vernünftig funktioniert.
Was ist denn bei diesen neuartigen Reaktoren jetzt anders, vielleicht sogar besser?
Da gibt es ganz unterschiedliche Typen, zum Beispiel mit ganz anderen Kühlmitteln. Man kann zum Beispiel mit einem Gas kühlen oder mit dem Element Natrium. Oder es lassen sich Reaktoren konstruieren, die mit einer Salzschmelze arbeiten. Das ist dann aber wirklich komplett anders als bei den heute verbreiteten Reaktortypen. Aber einige dieser neuartigen Konzepte könnten tatsächlich deutliche Vorteile bieten, etwa beim Schutz vor einer Kernschmelze.
Und das wäre doch ein wichtiger Punkt.
Ja, bei einem Flüssigsalzreaktor kann es eben nicht zu dieser gefürchteten Kernschmelze im klassischen Sinn kommen, bei der sich der heiße Kern durch den Reaktordruckbehälter fressen kann. Da kann es einfach nicht dazu kommen, weil der Brennstoff in einem flüssigen Salz steckt und gleichmäßig im Reaktor verteilt ist.
Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE genannt, hat genau gestern eine Studie veröffentlicht, die sich mit solchen neuartigen Konzepten beschäftigt. Was ist dabei rausgekommen?
Das ist eine Studie, die über 3 Jahre gelaufen ist und da haben sich Expertinnen und Experten bei 7 Reaktorkonzepten alles Mögliche genau angeschaut. Und Sie sind unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, dass sie eben teilweise sicherer sind. Aber die Studie sagt auch, dass es bei den 7 untersuchten Konzepten keins gibt, das nur Vorteile gegenüber den heutigen Reaktoren bietet. Man erkauft einen Vorteil, zum Beispiel eben bei der Betriebssicherheit, dann vielleicht dadurch, dass es noch schwieriger wird, den Atommüll dann später sicher zu entsorgen.
Aber gäbe es denn womöglich eindeutige wirtschaftliche Vorteile? Vielleicht könnte man sogar Geld sparen gegenüber den Erneuerbaren?
Also da sagt die Studie ganz klar nein. Selbst wenn man bei den Erneuerbaren mit einrechnet, dass man an den Stromnetzen etwas machen muss, um den Strom auch überregional nutzen zu können, selbst wenn man einrechnet, dass Speicher aufgebaut werden müssen, um eine 100% Versorgung gewährleisten zu können. Und selbst wenn man bei den Kernkraftwerken umgekehrt zum Beispiel die Entsorgungskosten weglässt, selbst dann ist eine Megawattstunde Strom aus Erneuerbaren zurzeit nur etwa halb so teuer wie Atomstrom. Und wenn man jetzt in neue, nicht etablierte Reaktortechnologien einsteigt, dann dürfte es erst einmal noch teurer werden.
Ich verstehe es noch nicht ganz. Trotzdem werden die weiterentwickelt.
Ja, tatsächlich sind diese Technologien nicht wirklich neu. Da gab es teilweise schon am Anfang der Reaktorentwicklung, also in den 40er, 50er Jahren, entsprechende Forschungsprogramme. Aber dann haben sich die Leichtwasserreaktoren durchgesetzt. Man hat diese anderen Technologien dann nicht mehr so intensiv verfolgt. Deshalb gibt es selbst in den Ländern, wo man weitergemacht hat, bislang höchstens Test- oder Demonstrationsanlagen, aber nichts Serienreifes und auch nichts Konkurrenzfähiges. Bis dahin wird es dann voraussichtlich noch mehrere Jahrzehnte dauern, sprich so um 2050 herum.
Aber dann kämen diese Reaktoren ja viel zu spät.
Ja, denn genau da wollen wir ja schon klimaneutral sein.
Du hattest vorhin schon von diesen kleineren Reaktoren gesprochen. Es geht ja darum, auch Kernenergie günstiger zu machen. Also wenn man die dann sozusagen am Fließband produzieren kann, also modulare Reaktoren, könnte das was bringen?
Die Experten haben gestern bei der Veröffentlichung betont, dass die Atomwirtschaft ja eigentlich den umgekehrten Weg gegangen ist. Die ersten Kernkraftwerke hatten eine relativ geringe Leistung, waren relativ kleine Kraftwerke. Und es wurden dann immer größere Anlagen gebaut, weil die eben effizienter arbeiten. Da kann man sich dann tatsächlich fragen, ob denn kleinere Reaktoren, zu denen man jetzt gerne zurück möchte, da wirklich einen Kostenvorteil bieten können.
Kommen wir zu der Frage vom Anfang, denn das ist ja die große Behauptung, die im Raum steht. Atomkraft ist nötig, um Klimaneutralität zu erreichen. Wir brauchen die ganz dringend, heißt es. Können Atomkraftwerke wirklich dabei helfen, klimaneutral zu werden?
Ich persönlich sehe das überhaupt nicht. Wenn man sich anschaut, das jüngste große Kernkraftwerk in Europa ist im vergangenen Jahr in Finnland offiziell in Betrieb gegangen, 18 Jahre nach Baubeginn. Und statt 3 Milliarden Euro hat es 11 Milliarden gekostet. Wenn man jetzt anfängt, neue Anlagen zu planen, bis die genehmigt sind und mit dem Bau begonnen werden kann, dauert es also schon mal mehrere Jahre. Und sollte sich der Bau dann auch nur annähernd so lange wie in Finnland hinziehen, dann bringt uns das gar nichts bis 2050, wo wir ja eben schon klimaneutral sein wollen. Das geht mit dem Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen wesentlich schneller. Da ist Deutschland ein gutes Beispiel für.
Der neue Hype um die alte Atomkraft. Erklärungen und Einordnungen waren das von David Globig. Vielen Dank.
Gerne.
In den Shownotes findet ihr eine ganz frische, knapp einstündige Arte-Dokumentation zum Thema oder zum Beispiel auch 20 Minuten zum Hören über die Geschichte der Atomkraft. Einfach mal reinklicken, wen es interessiert. Auf Wiederhören, sagt Birgit Magiera, und gern bis zum nächsten Mal.